Oft haben Briefe ja auch ein Thema. Und ihr seid dabei, das Generalthema des Frühjahrsputz zu bedenken. Also hier finden keine Anleitungen, wie man Badezimmer schrubbt, statt und Keller aufräumt und Silbergeschirr auf Hochglanz bringt, sondern hier geht es um unser Herz. Und was sich da möglicherweise durch Unachtsamkeit oder einfach durch Alltagsbetrieb an Schmutz eingefunden hat. Euer Pastor hat mir einen Text gesandt, den lese ich vor. Was ich daraus mache, hat er mir überlassen. Johannes 10, Abvers 1 bis 5. Da spricht Jesus Christus: Wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Ja, das klingt ein wenig bäuerlich. Hier geht es um einen Hirten und seine Aufgabe. Interessanterweise auch um die Beziehung des Hirten zu seinen Schafen. Auffällig ist, dass Jesus, der sich hier verdeckt als der gute Hirte darstellen möchte, und von seinen Zuhörern schneller verstanden wird als in unserer Zeit der digitalen Datenübertragung und, weil sie alle in diesem Alltag lebten. Er spricht vom guten Hirten, aber er spricht auch von einem Dieb. Das alles macht zunächst einmal keinen besonders dramatischen Eindruck, weil es läuft ja alles gut in der Geschichte. Der Hirte bringt die Schafe aus dem Schutz hinein in das Leben, um sie dort auch zu ernähren und auf sie aufzupassen. Fakt ist aber, dass Jesus der gute Hirte ist und die Frage entsteht: Wer ist denn der Dieb? Meint er da irgendeinen Strauchdieb, dem er sich gegenüberstellt? Kaum denkbar. Es geht hier um mehr. An dieser Stelle möchte ich schon mal vorwegschicken, es geht hier um eine Auseinandersetzung in anderen Dimensionen, als denen wir uns bewegen als Mensch, dreidimensional, Höhe, Tiefe, Weite. Und in dieser Ebene bewegt sich ja auch der allmächtige Gott, und er spricht mit einer Selbstverständlichkeit von einem Dieb, dem er auch noch andere Namen gibt in der Heiligen Schrift der Bibel. Namen wie der Verführer, der Lügner und eben auch Satan und Teufel. In unserer modernen Zeit ist es fast anstößig, diesen Begriff überhaupt noch in den Mund zu nehmen. Das klingt so mittelalterlich. Da sind zwei Mächtigkeiten, links und rechts, gut und böse. De facto ist es doch so, wenn wir mal kurz innehalten, dass wir von diesen Polen umgeben sind. Es klingt vereinfacht, aber es ist existent. Es gibt Friede und es gibt Krieg. Wir haben einen Leib, aber auch eine Seele. Es gibt Licht, aber es gibt auch Finsternis. Es gibt in der Mathematik Plus, aber es gibt auch Minus. Es gibt das Gute und es gibt das Böse. Es gibt Liebe, aber es gibt auch Hass. Es gibt Höhe, aber es gibt auch Tiefe. Es gibt weit und nah und stark und schwach und Einheit und Zwietracht und schwarz und weiß und Stille und Lärm. Klein und groß, Mikro und Makrokosmos, lebendig und tot, krank und gesund, Gnade und Gesetz, sündig und heilig, Himmel und Hölle. Warum denn nicht auch Jesus und der Teufel? Dieser Dualismus ist uns so vertraut. Und Jesus kommt genau wirklich tiefer auf den Punkt in diesem 10. Kapitel, in Vers 10 und 11. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, sagt er von sich, damit sie, die Menschen, Leben haben und das sogar im Überfluss. Mehr als sie selber brauchen, dass sie es noch wegschenken können. Ich hatte das Vorrecht, am Nordrand der Lüneburger Heide ins Vikariat zu gehen. Ich bin dort hängen geblieben, 36 Jahre. Und habe mir so in den Anfängen meines jungen Pastorendaseins gedacht, müsste eigentlich mal so einen Hirten aus der Lüneburger Heide kontakten, um ein bisschen aus seinem Metier zu lernen, es zu übertragen oder zu sehen, was ich da übertragen kann auf mein Metier. Und natürlich auch im Hintergrund Johannes 10, die Geschichte vom guten Hirten. Und ich stellte mich vor, ich fand auch ein, bei uns in der Lüneburger Heide ist so eine Heidschnuckenherde, so nennt man die Schafe dort, zwischen 500 und 700 Schafe stark. Und der Hirte hat da seine zwei Hunde und ist von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit denen unterwegs und pflegt die Heidesträucher. Ein romantisches und idyllisches Bild, wenn man sich da mal niederlässt. So stellte ich mich vor bei einem Hirten, der gerade an seinem Reetdachstall stand und die Schafe durch seine Hunde reintreiben ließ, sprach ihn an und sagte, wollte mich mal vorstellen, heiße Elze, bin auch Hirte. Und er guckt mich freundlich an und meint, wo steht denn Ihre Herde? Meine sitzen meist. Das Missverständnis hat sich schnell geklärt, aber meine Frage an ihn, die hat ihn geöffnet mir gegenüber. Ich sagte, sagen Sie mal, warum brauchen die Schafe einen Hirten? Und er sagte eigentlich in der Kernsache, weil sie sich keinen Weg merken können. Die sind sozusagen orientierungslos. Ich sage, das ist ja schwer zu glauben. Ich meine, immer derselbe Stall, morgens raus, abends rein. Das muss doch mal verinnerlicht sein. Und er sagt, ich lade Sie ein. Morgen früh um 5 geht die Sonne auf, das war Sommer. Seien Sie da und ich gehe mal nicht voran. Mal sehen, was Sie machen. Ich habe kaum geschlafen in der Nacht, so aufgeregt war ich und war pünktlich da. Und dann macht er die Riesentore auf und hat seine Hunde an die Seite geholt und erklärt mir, jeden Morgen gehe ich hier diesen Weg runter, hinter diesem Tannengebüsch ist ein kleiner See und führe sie dort zur Tränke. Die haben alle Durst, die Schafe. Und dann hat er das so übersetzt, habe Durst, habe Durst, habe Durst. Und wir standen da und guckten, was die Schafe machten, besonders ich. Die kam raus und alle 700, habe Durst, habe Durst, habe Durst. Das machen die aber 365 Tage im Jahr. Bei Wind und Wetter geht diese Tür auf. Und jeden Morgen dasselbe, habe Durst, habe Durst, habe Durst. Er führt sie runter zum See, dort können sie trinken. Und jetzt müsste man denken, wenigstens der Leithammel läuft voraus. weil er den Weg kennt. Aber nein, nach einer Stunde haben die sich so alle verstreut und immer noch, habe Durst, habe Durst, habe Durst. Und ich dachte, das kann doch wohl nicht sein. Haben so ein tiefes Bedürfnis nach Wasser, aber finden den Teich nicht, den sie jeden Morgen aufsuchen. Zu guter Letzt haben drei Heidschnucken den Teich entdeckt. Er sagt, reiner Zufall. Ich habe einen Aha-Moment mit nach Hause genommen. Wir nutzen das Wort Schaf ja auch, um einen Menschen mal zu beleidigen. Du Schaf. Da klingt mit, du bist sowas von dumm. Warum ist ein Schaf dumm? Eben deswegen, was ich gerade beschrieben habe. Es kann sich keinen Weg merken. Und wir als Menschen denken, wir können uns diese Wege merken. Und die können das nicht. Die sind dumm, wir sind klug. Und jetzt bitte in Position, ihr lieben Schafe. Unser Hirte hat Orientierungsfähigkeiten über Dimensionen, wo ihr orientierungslos seid. Absolut orientierungslos. Und deswegen benutzt er dieses alte Alltagsbild seiner Zuhörer. Jeder hatte da seine Milchbar und ein paar Ziegen und Schafe hinterm Haus, um sich dort eben auch zu ernähren. Und sie kannten das. Und er benutzt dieses Bild und führt sie in eine andere Denkebene rein, macht ihnen deutlich, ihr braucht Leitung. Und das muss man ja heute mit drei Ausrufungszeichen sagen, in unserer Bildungsgesellschaft, wo uns allen vermittelt wird, im Gegensatz zu vielen unterentwickelten Ländern, wie klug und ach, wie toll wir sind. Aber an diesem Punkt sind wir eine Null. Wir haben keine Orientierung in der 4., 5., 6., 7., 8. und was weiß ich für Dimensionen, die Gott noch alle hat und die aber existent ist auf dieser Erde, weil es mehr gibt, als wir sehen können. Und so kommen wir zu den Ergebnissen dieser Studie von Jesus. Er spricht hier davon, dass Schafe Aufklärung brauchen und Schutz brauchen, weil es für alle Schafe eine Gefahr gibt und das ist ein Dieb. Und er beschreibt diesen Dieb und sagt, dieser kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben und macht deutlich, dass Satan an uns Menschen interessiert ist, um uns auszurauben. Ein Dieb ist er also. Und jetzt lass uns mal innehalten. Wo hat er uns möglicherweise beklaut? Was hat er uns möglicherweise weggenommen, was wir einmal im Frieden und mit großer Dankbarkeit in unserem Leben genossen haben? In welch eine Gefangenschaft hat er unser Leben geführt? In welchem Bereich hat er uns beklaut? Uns besuchten auch Diebe in der Nacht, als wir schliefen. Meine Frau stellte morgens fest, unsere beiden schönen Liegestühle sind weg. Ich sage, Schatz, trauer dem nicht nach. Die sind 15 Jahre alt. Ich hätte die demnächst leimen müssen, weil das Holz schon gespalten ist hier und da. Ich sage, die Diebe waren so dumm, die haben das im Dunkeln gar nicht gesehen. Sonst hätten sie sich mit den sperrigen Dingern nachts nicht so abgeschleppt. Ich bin doch froh, dass die entsorgt sind. Aber unseren schönen Terrassentiktisch, der wirklich fast neu ist, den haben sie da in der Dunkelheit übersehen. Es gibt also auch dumme Diebe, aber es gibt sie, das wollte ich nun sagen, auch im normalen Leben. Und wir hören das ja alle, eure Schlösser noch besser machen und Hausdiebstahl und so. Es gibt Menschen, die sich da anstecken lassen, so zu leben. Jesus spricht hier aber eben nicht von diesen Schauchdieben, denn er stellt sich ja gegenüber, dass er gekommen ist, das Leben den Menschen zu geben. Und dann kann ja nur der Dieb, von dem er spricht, der raubt, der stiehlt, der verdirbt, Satan sein. Und er, der gute Hirte, der uns orientierungslosen Schafen nun helfen will, versucht ein bisschen mal die Fenster zu öffnen, dass wir mal reingucken und mal etwas wahrnehmen mit den Augen unseres Herzens, dass wir in Gefahr sind und Nähe zu Jesus uns gut tut. Und nicht sich abwenden, Montag, Dienstag und Mittwoch und Sonntag mal wieder da vorbeigucken bei Jesus, sondern wir brauchen wirklich seine Nähe. Und wenn ich hineinschaue, wie Satan Menschen beraubt, unterschiedlichsten Dingen, dann bin ich traurig als Seelsorger, als Pastor und sage, Mensch, hättest du nicht aufpassen können? Was ist da geschehen? Und wenn ich mir die Geschichten dann so anhöre, wie kompliziert das manchmal abläuft, wie unsensibel manche Menschen dann sind, in so einer Bedrängungssituation die richtigen Gedanken zu bewahren und nicht die Angstgedanken von außen anzunehmen. Ich nehme ein Beispiel raus. Ich habe 1991 Besuch gekriegt von meiner Frau in meinem Büro. Das macht sie nicht oft, weil sie weiß, da suche ich stille Ausrichtung und möchte nicht so gern gestört werden. Kam rein und fragte mich, weißt du, wie viele Singles du in der Gemeinde hast? Und ich sagte, nee, keine Ahnung. Sie legte mir einen Zettel mit 72 Namen hin. Ich sagte, alles heiratsfähige Leute. Und ich nur, ja, warum heiraten die nicht? Gab mir aber einen Kuss, antwortete nicht und ging. Und ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht noch mehr Arbeit haben wollte. Aber meine Frau, die darf das. Und da saß ich nur mit dem Zettel und dachte, was ist los? Das war eine Zeit, wo man, also wenn man sich als Pastor um Singles gekümmert hätte, da hätte man sofort den Verruf gehabt des Verkupplers. Und so ein bisschen hatte ich mich auch selbst lieb, ist ja auch biblisch erlaubt. Ich wollte mir das nicht antun. Aber ich merkte, Gott war da drin. Pastor, mach was. Und habe dann eine Freizeit geplant. Binnen 3 Monaten kannte ein Hotelier in der Schweiz. Habe es extra ins Ausland verlagert, damit meine Kollegen da nichts von mitkriegen. Und habe hier und da mal was fallen lassen. Und habe den Hotelier eine Woche vorher angerufen. Ich sage, haben sich Leute angemeldet? Ja, sagt er, 70 Leute. Und ich sage, Mensch, zu dem verschämten Thema? Ja, doch, komm. Und dann haben wir eine Woche verbracht, morgens kurze Andacht, tagsüber auf den Bergen Ski gelaufen, abends Erlebnisgottesdienst. Alle 70 wollten nach der Woche wieder nächstes Jahr dabei sein. Also habe ich mich breitschlagen lassen, habe noch eine Freizeit angemeldet. Dann ein Jahr später, kurz vorher angerufen, ich sage, wie ist es mit der Anmeldung? Du, stell dir vor, 2/3 von denen, die sich damals alle begeistert angemeldet haben, haben es abgemeldet. Es sei nicht mehr nötig. Ich sage, dann komme ich nicht. Nee, hat sich rumgesprochen, sind noch mehr da. Was geschah da? Ein Phänomen bis heute. Das Ding ist ja ein Selbstauflöser. 2/3 der Leute, die auf so einem Seminar zusammenkommen, sind binnen 2 Jahre verheiratet. Und ich dachte, was geschieht da? Und ich weiß es, ich liebe ja Statistiken, ich bin sehr ergebnisorientiert. Und weiß, am Donnerstagabend, fast egal worüber ich aus der Bibel predige, kommt der Heilige Geist in der Gebetszeit und tut an den Herzen was. Ich sage, ja, was machst du da? Er sagte, ich nehme im Verborgenen ihres Herzens ihre Bindungsängste weg. Ich sage, warum haben die Bindungsängste? Schau doch in die Welt, war die Antwort. Da sind Vorbilder, die sich scheiden ließen. Da ist der Lehrer, der sich scheiden ließ. Da ist der Nachbar, der sich scheiden ließ. Womöglich die eigenen Eltern. Das alles löst Ängste aus. Solch eine Lebensverletzung nicht haben zu wollen. Machen den jungen Menschen dermaßen unfähig, sein Herz zu verschenken, sodass sie die wahre Liebe gar nicht mehr finden. Und ich dachte, sensationell. Ohne lange psychologische Beratung, stundenlang, wochenlang, monatelang, kommt die Herrlichkeit Gottes und bringt ihn zurück, was ihm geraubt worden ist. von der Unfähigkeit, sein Herz zu verschenken, hin zu der Fähigkeit, es zu verschenken. Und ich dachte mir damals, Herr, wenn du da drin bist, mache ich das, egal was die Leute über mich sagen. Ich habe manche fiese Bemerkungen abgekriegt deswegen. Aber jetzt, nach 27, 26 Jahren, bin ich ganz fröhlich bei der Sache. Das Ding lebt immer noch. Und ich staune darüber und sage mir, wie schön. Denn ich habe beobachtet, dass der Dieb, Satan, der hat ja tausende Jahre lang Erfahrung und liebt es, das wegzustehlen, wo eine besondere Verheißung drauf liegt. Wenn nämlich zwei eins werden, auch im Gebet, wo kann man das besser als in der Ehe? Was immer sie bitten, Gott wird es geben. Oder wenn ich über die Verheißung nachsinne, dass wenn Leute Gott lieben als Ehepaar, dass Gott ihre Kinder und Kindeskinder bis in die tausendste Generation vollpackt mit Segen, dann habe ich schon eine Vorstellung, dass dem Dieb das gar nicht gefällt. Und er das am besten dort abschneidet, damit diesen tausend Generationen an Segnungen erst sich gar nicht ausbreiten. Und dann habe ich mich erinnert an meine eigene Biografie, war doch meine Oma mütterlicherseits mit 48 Jahren nochmal schwanger geworden, Kind Nummer 12. Die Dame war fertig, hat sie mir erzählt. Hat ihr Mann nichts gesagt, über 3 Monate. Und dachte, er ging in Trauer, Depression. Und sagt, wie soll ich das schaffen, so eine Riesenlandwirtschaft und dann die anderen Kinder und ich bin fertig geschafft. Kommt ein Gemeindemitglied aus ihrer Dorfgemeinde und sagt, Elisabeth, zu meiner Oma, ich habe ein Wort des Herrn für dich bekommen beim Gebet. Und dann sitzen sie beim Kaffee und Oma fragt, was denn? Das Kind unter deinem Herzen ist ein Geschenk Gottes. Es wird dich und deinen Mann pflegen, wenn ihr keine Kraft mehr habt für euch selbst. Ich war 9 Jahre, Papa hat gerade unser Haus neu gebaut. Eine Riesenwohnung für Opa und Oma, die kamen 80-jährig in unser Haus. Mein Opa legte sich zuerst hin nach einem Jahr, meine Mutter pflegte ihn 6 Jahre zu Hause. Ich stand in seinem Sterbezimmer, habe mitgekriegt, wie das ist, wenn Christen, die mit Gott in Ordnung sind, heimgehen. Boah, was für eine Atmosphäre. Ein Jahr später legt sich Oma hin. Wir hatten ein großes Familienfest geplant nach 6 Jahren. Sie lag im Bett, wir wollten sie mit dem Hubschrauber nach Schloss Naumburg fahren. Verwandtschaft von Australien, Kanada, USA, überall, waren 2 Jahre vorher organisiert. Was macht Gott? Er nimmt sie zu sich. Genau an dem Wochenende ist Beerdigung statt Familienfeier auf Naumburg. Und ich dachte, oh, da ist einer am Regieren, das ist ja toll. Und Oma hat ja gesagt zu meiner Mama, und deswegen darf ich leben und ein Segen sein für viele. Und das passt dem Dieb nicht. Passt ihm nicht. Ich, sagt Jesus, bin gekommen, um Leben zu geben. Natürlich zuallererst die Wiedergeburt, dass man von innen eine Beziehung zu dem Gott Vater im Himmel bekommt und ein echter Christ wird, kein überredeter Christ, keine Karteileiche in irgendeiner Kirchenorganisation, sondern echt beschenkt. Aber darüber hinaus gibt es Ströme des Lebens, die von uns fließen, hinein in unser Leben, hinein in unsere Gesellschaft. Und dazu gehört, mal ganz nebenbei bemerkt, auch dieses kostbare Geschenk der Beziehung von Frau und Mann. Unser Gegner beraubt uns x-fach. Jetzt könnte ich stundenlang die Alltagssituation herbeiführen und auch ganz viele Geschichten erzählen, wie Jesus dem Dieb eins auf die Finger gehauen hat und es zurückgeholt hat. Vielleicht noch die Story, weil ihr gerade Männerkonferenz angekündigt hatten, weil kann das sein. Ich habe eine Männerfreizeit mit unseren jungen Leuten und komme in der Seminarpause zu einer Gruppe jungen Leute und höre sie reden über den 10. Also das 10% seines Einkommens soll man also in die Gemeinde des Herrn geben, da wo man hingeht und die Predigten hört. Und dann meinten so die eingefleischten Christenkinder, oh du und die, das Leben ist so teuer und die Windelpreise, das hätte ich ja nie gedacht und wie kommt man da noch rum? Und dann zählen sie alles auf an Ausgaben, die Mieten steigen, das Benzin ist teurer und dann kommen sie dann zu guter Letzt. Und dann noch der 10. Dann sagt ein Frischbekehrter, sagte, 10%, das ist auch billig. Ich war vorher, als ich noch kein Christ war, spielsüchtig. Der Teufel hat mir alles genommen. Da sage ich doch gern Danke. Und wisst ihr, was der Dieb kann? Aus der unsichtbaren Welt, der schickt dir Gedanken. Dass es dein Verlust ist, wenn du Monat für Monat Ordnung hältst in deinen Finanzen und Gott ehrst, dass dein Herz schlägt, dass deine Lunge sich die Luft holt, während du schläfst und dich gar nicht dabei anstrengen musst und dir Gaben gegeben hat. Er will nicht, dass du ein dankbarer Christ bist. Und deswegen hat er dich geizig gemacht. Und deswegen hältst du dein Geld zurück. Du bist beklaut, du brauchst mal Frühjahrsputz geistlicher Art, da muss mal jemand bei dir aufräumen, vielleicht gelingt es mir ja mit diesem Briefauszug. Er ist ein Verführer, er ist ein Räuber, er ist ein Engel des Lichts, lässt auch gläubige Leute überdrehen in ihrem Glauben, in fanatische Schwärmerei und. Die Fülle der Religionen und Sekten sind ein Beispiel seiner Werke. Er verdreht das Wort Gottes. Sollte Gott gesagt haben, ist immer noch eins seiner Standardsätze bis heute. Er hinterfragt Gott und bringt Menschen in dieses Hinterfragen rein. Sei kritisch, 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 auch Gott gegenüber. Als wäre unsere Kritik bei dem allwissenden, liebenden Gott berechtigt. Es braucht mal wieder Vertrauen. Nun habe ich dich ziemlich heiß gepredigt, merke ich bei einigen Blicken. Halt's aus, ich verkündige dir auch gute Botschaft. Trotzdem, wo heißt es nun aufzuräumen in unserem Leben? Der Apostel Paulus hat die Christen auch wach gepredigt und sagt, Leute, ihr müsst euch wappnen. Ihr müsst eine Abwehrrüstung anziehen, um in diesem geistlichen Kampf, der in anderen Dimensionen stattfindet, mit der Kraft Jesu bestehen zu können. Zieht die ganze Waffenrüstung von Gott an, die er als Schutz uns mitgibt, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Eine dieser anderen Varianten, die ich oft so in der Beichte dann gehört habe, wenn dann der ganz willige Christ dann kommt und sagt, Pastor, ich bin ein ganz schlechter Christ. Ich sage, warum bist du denn schlecht? Ach, weißt du, nichts ahnend überfällt mich ein Gedanke, etwas Schlechtes zu denken. Und dann zieht mich das runter. Zuerst ist das sehr imposant und macht mich neugierig, was anderes auszuprobieren. Und wenn ich dem nachgegangen bin, dann sitze ich da wie ein Häufchen Elend und sage, dummer Christ, warum kriegst du das nicht gebacken? Aber du siehst, Pastor, ich bin halt kein guter Christ. Ich weiß nicht, ob deine Gebete da was ändern. Ich sage, nee, ich bete auch nicht für dich. Ich gebe nur einen Rat. Die Bibel spricht davon, dass aus der anderen Dimension, wo wir keine Orientierung haben, feurige Pfeile auf uns abgesandt werden. Das sind Gedanken des Teufels. Der verführt uns und kaum hat er uns gedanklich beschmutzt und wir fangen diese Gedanken an zu denken, kommt er, zieht sein anderes Gesicht an und verklagt uns über fromm. Du willst ein Christ sein? Der alte Prediger Spurgeon, der gerne am Meer spazieren ging, sagte dazu, du kannst es nicht verhindern, dass dir eine Möwe mal auf den Kopf schietert. Aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest auf deinem Kopf baut. Und sieh einmal, wir müssen doch nicht jeden fiesen Gedanken, der an uns rankommt, gleich selber anziehen, dass das aus unserem willigen Nachfolgeherzen kommt, die wir Jesus lieben. Sondern wir müssen das mal durchblicken und diese andere Orientierungsebenen zulassen und diese Gedanken eins zu eins zurück an den Absender mit dem Schild des Glaubens und sagen, habe ich nichts mit zu tun, will ich nicht denken, ist nicht mein Weg, ich habe einen besseren gefunden. Sag doch mal lauter Amen. In manchen Kirchen bedeutet das jetzt, hör endlich auf. Aber hier bei uns ist das... So ist das, ist die einfache Übersetzung von Amen. So ist das. Er ist der Verkläger der Christen, steht in Offenbarung 12, Vers 10. Der sie Tag und Nacht auch vor unserem Gott verklagt. Da ist sein Wesen. Die Bibel gibt uns Licht in diese andere Dimension. Wir erkennen stückweise unseren Feind und lernen, uns nicht runterziehen zu lassen und verführen zu lassen. Und wenn wir die Heilige Schrift so anschauen, was er für ein fieser Kerl ist, dass er gottgesegnete Leute anfängt, bei Gott zu verklagen, und hier diese alte Hiob-Geschichte, zum Glück gibt es nur eine in der Bibel davon, aber die macht auch dieses Fenster auf. Es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem allmächtigen Gott einzufinden. Hiob 1,6. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, wo kommst du denn her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde, vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf der Erde, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Satan antwortete und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig und gut drauf? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsumher gehegt, gepflegt, gesegnet? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, hast ihm Gelingen gegeben in seinem Besitz und im Land hat er sich ausgebreitet. Streck du nur einmal deine Hand aus und tast ihn an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zu Satan, siehe, ich gebe ihn in deine Hand, nur ihn selbst darfst du nicht umbringen. Und Satan ging los. Ich war mal eingeladen von einer Studenteninitiative in der Universität Jena in unserem Land und sollte da mindestens 3 Stunden wissenschaftlich referieren zu dem Thema die Definition des Bösen. Und die mussten den größten Hörsaal nehmen, weil da so viel Andrang war, Anmeldeverfahren. Und da war der vollgepackt, 300-400 Leute, schätz mal, und die ersten 6 Reihen, interessant, die ganzen Gruftis, Satanisten und Hexen und, ja, das war ja ihr Thema. Und dann habe ich also 3 Stunden zu denen gesprochen, pure Bibelbotschaften über die Herkunft des Bösen und natürlich auch, wie Jesus dem alten Schlange Satan den Kopf zertreten hat durch sein Sterben am Kreuz, das ganze Programm. Und dass die Dämonen Angst haben vor Jesus, weil er der Mächtigere ist. Und hab mal so richtig die geistlichen Muskeln spielen lassen. Und interessant war denn, und das ist die Pointe, ich war durch mit dem Vortrag, kommt, wie er sich dann vorstellte, der Präsident der Satanskirche von Jena mit seinen 6 Hohenpriestern und umringt mich und sagt, Pastor, dürfen wir Menschen quälen? Das ist ja eines ihrer Lieblingsbeschäftigungen im Rahmen ihrer Rituale. Und ich sage, nein, wir sollen den Nächsten lieben. Und dann er. Warum quält Gott dann Hiob? Ah, sag ich, der kennt die Bibel gut. Er kennt sie aber nicht gut genug. Habe ich meine Bibel wieder aufgeschlagen, Hiob 1 reingegeben. Standen wir beide da vor meinem Bibellaptop und haben die Bibel gelesen. Ist das nicht süß, das Bild? Ein Diener von Jesus, der Satanspräsident von Jena. So, ich sage, und jetzt gucken wir mal. Wer zieht aus, beraubt Hiobs Besitzgut? Ist das nicht Satan? Wer bewirkt einen Krieg, wo alle seine Angestellten sterben? Ist das nicht Satan? Steht doch hier. Haben wir weitergelesen. Wer hat die 10 Party-verliebten Kinder von Hiob durch ein Ungewitter, wo das Dach einstürzt und alle 10 begrub, wer hat das bewirkt? Ist das Gott oder Satan? Wer hat den Glauben seiner Ehefrau in Irritation gebracht? Ja. Wer hat Hiob krank gemacht? Ja. Dann kam die Hexen oder hohen Priesterin mit einem USB-Stick, können Sie mir mal die PowerPoint geben? Habe ich natürlich gerne gemacht. Matthäus 8, Vers 16, als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, trieb die Geister aus mit einem Wort und er heilte die Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja über ihn angekündigt war. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Es gehört mit zum Dienst Jesu, den Menschen von der Spiritualität, die lebensverneinend ist, zu befreien. Und ich möchte euch einen Rat noch mitgeben. Das heißt, lebt so, dass ihr Satan kein Anrecht gibt. Jesus hat gesagt, der Satan kommt, um mich zu zerstören. Aber er hat kein Anrecht in mir. Was uns zeigt, neben vielen anderen Bibelstellen im Neuen Testament, dass auch ein Christ Satan Anrechte geben kann, mit denen er die Erlaubnis bekommt, auch von Gott, wegen der Fehlentscheidung, falsche Anrechte in seinem Herzen und Leben zu beschließen, um den Menschen entsprechend an diesem Punkt lebensverneinend zu stimulieren. Deswegen sage ich Leuten, checkt euer Leben, spiritueller Frühjahrsputz. Es heißt in der Heiligen Schrift immer wieder, dass wir das Böse meiden sollen. Und es gibt eine lange Liste in der Heiligen Schrift, was Christen und gottgläubige Menschen, was Menschen im Allgemeinen nicht tun sollen. Und ich frage die Leute, wenn es denn zum Frühjahrscheck kommt, haben Sie oder jemand in der Familie etwas mit der Sektiererei zu tun von christlicher Wissenschaft, Anthroposophie, Freimaurerei, Rosenkreuzler, Mormonen, Theosophen, gruppendynamischen Sensitive Training und andere Sekten? Haben Sie da irgendwo mal mitgemacht oder in Ihrer Familie ist da ein Fund? Denn wenn diese Art des Götzendienstes geschieht, unverrückbar steht Gottes Position hier, dass wer anderen Göttern nachläuft, sich schadet bis ins dritte und vierte Glied. So haben Sie dann eine Checkliste. Ich frage weiter, haben Sie sich mit fernöstlichen Religionen beschäftigt? Buddhismus, Brahmanismus, Hinduismus, Lehren von Gurus, Yoga, Mantra, Bahai, Reinkarnationslehren. Haben sich irgendwie dort infiziert und Praktiken übernommen, die dann zu spirituellen Heilmethoden führen soll, bis hinein zu Akupunktur mit Ideologie. Bitte hört da genau zu. Mit Ideologie heißt mit spirituellen Kräften. Besprechen, pendeln, Homöopathie, Hochpotenz mit Ideologie. Ich habe hier den Professor Kautscher aufgesucht. Als Student in Frankfurt hatte der eine Praxis. Das ist der einzige Lehrstuhl gewesen in einer Universität in Deutschland, der im Bereich Homöopathie lehrte. Ich habe mir einen Termin bei ihm besorgt und dieser 75-jährige Mann kam natürlich gleich mit mir ins Gespräch, sagte, ja, mein Bruder, DDR groß geworden, hat eine Bibelübersetzung geschrieben, kennen Sie die? Ich sage, ja, habe ich von gehört. Ich sage, ich wundere mich, dass Sie hier in diesem Bereich tätig sind. Erklären Sie mir mal, als einfacher Mensch über die große Philosophie der Homöopathie, denn ich weiß, dass der Erfinder der Homöopathie Okkultist war. Ja, sagt er, vereinfachte Form jetzt, der Zeit wegen, Homöopathie müsste man 100 Jahre studieren, 100 Jahre experimentieren und die nächsten 100 Jahre könnten Weiterentwicklung geben, indem man mit Patienten dann entsprechend begleitende Maßnahmen reingeht. Und meine verblüffte Reaktion war, also ein menschenunmögliches Durcheinander. Wer wird denn 300 Jahre alt? Ja, sagt er, ist der Grund, warum dann die Kollegen da anfangen, über den Hochpotenzen zu pendeln und sich woanders Hilfe suchen und dies und das. Natürlich kommen nachher und stehen Leute im Foyer und sagen, können Sie gegen die Homöopathie sprechen? Da, wo Sie Gottes Hausapotheke benutzen, die ganzen Salben von dem, was Gott wachsen lässt, kein Problem. Aber Hochpotenz, D24, wisst ihr, was das ist? Ein Teelöffelchen Substanz in den Bodensee und umrühren. Und nun muss man aber sehr gläubig sein, um in diesem Bereich was abzugewinnen. Die Heilige Schrift sagt uns, die Varianten des Götzendienstes werden reichlich sein. Je nach Völkerstamm, jeder hat seine eigene Götzenkultur. Und was bei uns landet, wo die Spiritualität aus den Kirchen rausgepredigt wurde, wo kaum noch mit Menschen gebetet wird um Gesundheit, da entsteht ein Vakuum und man geht zur nächsten Spiritualitätsebene. Und ich weiß das von meinen Freunden, als wir diese Flower Power Bewegung kriegten, Zeit der Beatles und dies, die sind nach Indien gelaufen. Weil in den Kirchen fanden sie nicht das, was der Mensch eigentlich sucht. Und so landet das alles wieder bei uns. Mit Heilmagnetismus. Oder die alten norddeutschen Gebräuche, das Hersagen von Zaubersprüchen. Gibt so viele Varianten. Wenn ich nur an Teufel, Teufel, Teufel denke, da kommt es nämlich her. Das ist aus der ganzen Zauberwelt unserer sogenannten Aberglauben-Richtung, da hat man mit diesem Toi 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 einen Gegenzauberspruch rausgebracht gegen einen schlechten Zauber. Die Menschen haben sich ja gegenseitig verflucht. Das ist ja immer zerstörerisch, was auf der dunklen Seite geschieht. Und wir übernehmen das so, ohne darüber nachzudenken. Ich frage weiter. Ja, Yoga ist hoffähig geworden. Ich habe ja auch nichts gegen die körperlichen Übungen, die es ein wenig nütze. Aber es gibt immer den Weg zur Spiritualität. Auch bei autogenem Training klingt sehr normal. Unsere Krankenkasse akzeptiert und ich kann das auch ein Stück tragen, denn mal an sich selbst zu denken, dass der rechte Arm mal untätig ist und schwer wird und der linke auch und das linke Füßchen auch rechts an und dass ich auch mal tief atme und das mal bewusst mache, wie schön. Aber wenn dann der spirituelle Point kommt, ich atme tief, es atmet mich, dann hast du deine Seele vergeben. Und dann wirst du dich nicht wundern, wenn der Glaube an Gott plötzlich kriselt. Wenn du unwillig wirst, die Bibel zu lesen. Wenn du während der Predigt fast hypnotisch einschläfst, weil andere Kräfte an dir Anrechte bekommen haben. Frühjahrsputz ist angesagt. Liegt bei dir oder deinen Vorfahren Beschäftigung mit Zauberei vor? Zauberbuch. Sechste, siebte Buch Mose, was für eine fromme Überschrift, was für eine Frechheit, dem Wort Gottes noch was dazu zu dichten und was für dunkle Sprüche stehen da drin, lies es nicht. Hast du es gelesen? Bitte Gott, dass er deine Gedanken reinigt, damit deine Erinnerung dort nicht festklebt. Die Blutverschreibung, das sind natürlich Extremdinge, aber Goethes Faust macht es deutlich, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Und das ist genau das, was Leute erleben, die in diesen Bereich reinrutschen. Auf ländlicher Ebene hat man dann Leute, die mehr können als Brot essen, das Vieh besprechen lassen, den Stall besprechen lassen, schwarze Magie, weiße Magie, die will ja helfen. Mir sagte eine Dame, müsst ihr euch mal vorstellen, die kannte ich von Kind auf an, die hat mein Vater immer abgeholt zur Bibelstunde. Ehepaar Wilkens, so süße, die waren zum Knuddeln, dieses alte Ehepaar. Und ich war nun mittlerweile Pastor geworden und habe da einen Gastdienst gemacht in deren Gemeinde. Und nahm sie so mit rein und sprach an dem Abend tendenziell auch über dieses, dass es unsichtbare Kräfte gibt, die uns Menschen das Fürchten lehren und unser Leben berauben wollen. Und habe ein paar Beispiele genannt. Auf dem Rückweg sagt sie zu ihrem Mann, geh schon mal rein. Und das war immer so eine Frau, also die Entschuldigung, dass ich da bin. Das war ihre Körpersprache. Und ich sage, was möchtest du mir sagen? Ach, weißt du, Ingolf, heute ist mir was klar geworden. Nach 60 Jahren Christsein, ich habe eine Krise hinterher gekriegt. Warum sagt den Leuten das keiner? Da war Krieg. Mein Mann war im Krieg, wir haben 3 Söhne und die wurden so übel krank. Und die Ärzte wussten nichts zu tun. Da hat ein Arzt aus dem Dorf gesagt, du, ich kenne da jemanden, der kann mehr als Brot essen, ruf den mal an. Und der ist dann gekommen und hat da irgendwelche Sachen da an die Dachrinnen gebunden und ist da ein paar Mal ums Haus rum und hat ein paar Sprüche aufgesucht. Und dann wurde das besser. Und sage ich, und wo ist dein Problem? Ja, und dann wurde ich nachts belästigt. Jahrelang kommt eine Gestalt an mein Bett. Wenn ich Licht anmache, sehe ich nichts. aber bei Licht aus. Ich spüre sogar, dass sie haarig ist, berührt mich. Ich sitze da wie unter Schock, ängstlich im Bett und denke nur, wann geht das vorüber? Ich sage, liebe Schwester Wilkens, jetzt ist Frühjahrsputz dran. Erkenn das mal als einen gravierenden Fehler, dass du weiße Magie in dein Leben gerufen hast und dass du in dieser Weise ein Anrecht gegeben hast, dass jemand dich quälen kann. Und sie hat das als Sünde bekannt, du, und die rief mich gleich den nächsten Tag an und sagt, der war nicht da. Und eine Woche später habe ich angerufen und der kommt nicht wieder. Und so ist sie noch viele Jahre frei. Hey, Leute, ich weiß, das sind Kleinigkeiten, aber unser Leben läuft wirklich orientierungslos in diesem Bereich. Ich war 14, als meine Eltern das erste Mal erlaubten, auf eine Klassenfeier zu gehen. Wir waren ja fromm und wollten nicht wie die Welt und so. Das war sehr gesetzlich, alles furchtbar. Und da bin ich dahin und wir hatten einen schönen Abend gehabt. Und ich mochte die Klassensprecherin. War auch ein Grund, dass ich da also gerne war. Aber irgendwie, trotz Lehrer und da, kam da so ein Stimmungstief auf. Keiner wollte da sich nach dem Rhythmus bewegen. Und dann sagte mal die Klassensprecherin Ilse und sagte, hey, ich habe hier einen Partygag, wer macht mit? Und ich war also kein Mauerblümchen, ich war mit dabei sofort. Ja, dachte, wir brauchen mal den schwersten Jungen aus der Klasse. Das war Manna, die deutsche Eiche, also Manfred, so hieß er. Und der musste sich auf den Tisch setzen, erlegen. Und wir, sagt sie, wir stellen uns jetzt drumherum. Wir waren 6 Schüler also und Ilse nahm, sagte, so müsst ihr eure Finger machen. Und ich sag mal ein paar Sprüche auf und dann geht das hier richtig los. Und wir alle ganz gespannt, was jetzt geht. Und dann sagt sie so, und jetzt nach den Sprüchen gehen wir mit den Fingern unter Manna und heben ihn hoch. Jetzt, sagte sie. Und dann haben wir den hochgehoben. Ich habe überhaupt nichts gemerkt. Ich guck mal, wer trägt denn da so stark? Ich merke überhaupt nichts, der geht hoch. Und tatsächlich, wir haben den halben Meter hoch. Hinterher haben wir uns besprochen. Keiner hat den Druck gespürt und wieder runtergelassen. Da hatten wir Diskussionsbedarf. Und der Lehrer sagt, ja, es gibt Dinge, die man nicht versteht und hat das da irgendwie so ein bisschen humanistisch glatt gebügelt. Aber was bei mir als junger Christ geschah, war Folgendes. Ich wurde depressiv, lebensverneint. Ich wollte nicht mehr leben. Ich weiß, an einer Kaimauer stehend mit Verwandten, wo wir den Hamburger Hafen besuchten, wollte ich mich runterstürzen. Spring, spring, spring. Oh, mit aller Willenskraft habe ich das aufgehalten. Und ich habe es keinem gesagt. Ich sagte nur innerlich, Gott, wenn es sich gibt, hilf mir. Und dann kam ein Gastpastor, der hat schlichte Botschaft gehalten und kam nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, der Herr hat dich jetzt freigemacht. Und ich merkte nur, wie ich weinte. Ich weinte und weinte, wie eine Erlösung weinte ich. Tränen der Freude. Und dann war das weg. Er hat sich meiner erbarmt, der Herr, hat die Gebete im Verborgenen gehört. Aber ich merke, Leute, wir brauchen Jesus. Wir brauchen einen Aufpasser. Wir brauchen einen Hirten. Und der darf bitteschön auch zu uns reden. Und bitte, wer ist beschützt, wer seine Rede hört und ihr folgt? Und wenn du irgendetwas gehört hast, wo du folgen sollst, weil du da blockierst zurzeit, dann weißt du, wo der gute Weg ist, der dich segnen wird und der dir helfen wird. Amen.